Mika kann offenbar niemals ernst bleiben. Seine Freude, sie wiederzusehen, steht breit in sein grinsendes Gesicht geschrieben. Trotz Maske kann Tig seine Gesichtszüge immer deutlicher erkennen. Vermutlich, weil ihr Verstand die bereits gesehenen Teile ganz automatisch zu einem Gesamtbild zusammensetzt. Mika scheint blaugraue Augen zu haben, um die sich viele Lachfältchen tummeln. Zumindest im gelblichen Sonnenlicht, das schräg hinter ihnen durch den Eingang ihres Verstecks fällt. Dennoch liegt auch etwas in Mikas Augen, das ihren neuen Bekannten älter wirken lässt. Etwas, das sein Dauergrinsen nie ganz aus seinem direkten, fast taxierenden Blick verschwinden lassen kann. Bitterkeit? Ein alter Schmerz? Tig weiß es nicht.
Ich wohne in einer der Peripherkuppeln, sofern Wohnen ein adäquater Begriff dafür ist. Hausen trifft die Sache vermutlich eher.
Mika feixt. Ihr gegenüber sitzt er auf einer zerbrochenen, porösen Betonwand. Tig hat auf den Resten einer marmornen Säule Platz genommen. Über ihnen spannt sich wie ein düsteres, unregelmäßiges und schiefes Gewölbe der verschüttete und verwitterte Rest des einstigen Wolkenkratzers. Ein Begriff, den Mika für das ursprüngliche Gebäude benutzt hat. Zu diesem windgeschützten und schattigen Versteck hat er sie geführt, damit niemand sie durch Zufall bei ihrem Gespräch beobachten und belauschen kann. Ein wenig unheimlich ist es Tig gewesen, sich von Mika gebückt in einen der Hohlräume führen zu lassen, von denen es in der toten Stadt viele gibt. Wobei dieser Hohlraum, dank seiner annähernden Ebenerdigkeit von ihr, keine gefährliche Kletterei abverlangt hat.
»Du kennst doch unsere Siedlung, oder?«
Mit schräg gelegtem Kopf schaut Mika sie an, als hätte er ihre nervösen Blicke bemerkt, mit denen sie die vielen schattigen Verschläge des einstigen Stockwerks immer wieder absucht. Tig nickt voller Unbehagen. »Aus der Ferne«, gibt sie knapp zurück.
»Und wo wohnst du?«
Jetzt ist es an Tig, den Kopf schief zu legen, wenn auch abschätzig und strafend. »Netter Versuch«, sagt sie und steht auf, um über den unregelmäßigen Boden zu den teils aufgebogenen Metalltüren zu gehen, hinter denen eine schwarze Dunkelheit klafft. Mika folgt ihr und gesellt sich rasch an ihre Seite.
»Das sind Fahrstühle. Vielmehr waren Fahrstühle«, erklärt er ihr.
Sogleich steckt er seinen Kopf durch den mittleren der drei verbogenen Stahltüren. Tig möchte ihn am liebsten daran hindern, weil ihr die Dunkelheit dahinter nicht behagt. Eiskalt überläuft es sie. Mika scheint ein solches Unbehagen nicht zu kennen.
»Hallo«,
ruft er kurz und durch seine Maske gedämpft in die hallende Finsternis. Er lässt es sich auch nicht nehmen, seinen Atemschutz kurz nach oben zu schieben, um in den dunklen Schacht hineinzuspucken, der sich hinter der Fahrstuhltür auftut.
50 Meter«,
schätzt er albern, als er seinen Kopf aus dem Hohlraum hinausgezogen und seine Maske wieder an ihren Platz gerückt hat. Grinsend, wie sollte es auch anders sein, dreht er sich zu Tig um. Die straft ihn mit Geringschätzung. 50 Meter wohl kaum«, sagt sie abfällig. »So viele Tiefgeschosse waren früher selten.«
»Tiefgeschosse?«
Mikas Brauen wandern hoch genug, um hinter dem oberen Rand seiner Maske zu verschwinden.
»In welchem Stockwerk befinden wir uns deiner Meinung nach gerade?«, fragt er amüsiert.
Tig zuckt die Schultern und verschränkt die Arme vor ihrer Brust. Ihr Umhang raschelt auf ihrem ledernen Overall. Es beschleicht sie das Gefühl, dass sie jetzt nur etwas Falsches und Dummes antworten kann, also sagt sie gar nichts. Mika schenkt ihr ein weiteres dümmliches Grinsen.
»Moment«, sagt er gut gelaunt.
Sein Blick fliegt durch die staub- und geröllbedeckte Halle mit ihren verbogenen Pfeilern. Dann scheint er entdeckt zu haben, wonach er gesucht hat. Hastig ist er bei einem verrosteten Metallgegenstand, auf dem eine millimeterdicke, krustige Sandschicht liegt. Um was es sich bei dem klobigen Gegenstand ursprünglich gehandelt hat, kann Tig nicht einmal mehr erraten. Mit seinen Handschuhen fegt Mika den Sand von der Oberfläche. Ächzend zerrt er den unförmigen Gegenstand über den Boden auf Tick und die Fahrstühle zu. Das quietschende und kratzende Geräusch, das dabei entsteht, empfindet Tick als beunruhigend laut und lässt sie nervös Richtung Ausgang blicken. »Was wird das, wenn es fertig ist?« weigert sie sich, Mika bei seinem mutmaßlichen Blödsinn zur Hand zu gehen.
»Ich will dir nur was zeigen«, schnauft Mika hinter seiner Maske.
Das Betongeröll auf dem Boden erschwert ihm sein Manöver zusätzlich. Noch mehr des verräterischen Lärms lässt Tick nervös nach draußen auf andere Menschen oder Tiere lauschen. Dann hat Mika es geschafft. Der schwere Metallklotz ist an die gewünschte Stelle gerückt. Mit einem entschlossenen Satz und unbeeindruckt von den klaffenden Lücken zwischen den einstigen Fahrstuhltüren dahinter, springt Mika neben Tick auf seinen improvisierten Tritt. Er streckt den Arm nach oben, um auch die festgekrustete Sandschicht oberhalb des mittleren Fahrstuhls mit dem Handschuh abzuwischen. Darunter kommt eine verrostete Plakette zum Vorschein. Auf ihr steht die Ziffer 14. Siegessicher blickt Mika zu Tick hinunter. Sein breites Grinsen läuft Gefahr, sich auch außerhalb seiner Maske auszubreiten. »Und was soll das bedeuten?« tut Tick unbeeindruckt, obwohl unter ihrem Overall Gänsehaut über ihren Rücken kriecht. Ein unangenehmes Gefühl, das sich zu ihrem beginnenden Juckreiz gesellt.
»Es ist das Stockwerk, in dem wir uns befinden«, teilt Mika fröhlich mit. »Komm her, ich zeig's dir.«
Er springt von seiner Steighilfe. Unter seinem Wollmantel zieht er etwas aus dem Gürtelbund und schaltet es ein. Eine Taschenlampe. Dann geht er zu dem rechten, aufgebogenen Fahrstuhl und hält die Lampe hinein. Ihr Licht bewegt sich über die rostigen Streben eines verbogenen Metallgitters, dann über den rissigen, teils aufgebrochenen Beton der Innenwände.
»Na komm schon, ich beiße nicht«, winkt Mika Tick heran, als sie sich keinen Meter von der Stelle rührt, an der sie voller Unbehagen auf gefühltem Sicherheitsabstand stehen geblieben ist. »Für ängstlich habe ich dich eigentlich nicht gehalten«, neckt Mika sie.
Tick presst ihre Lippen aufeinander. Widerwillig nähert sie sich ihm und tut dabei mit starrer Miene so, als würde sie das alles nicht im Mindesten beunruhigen. Ein rostiger, erdiger Geruch weht ihr aus dem Schacht entgegen, als sie sich misstrauisch neben Mika gesellt, der sogleich seine Taschenlampe in dem Hohlraum nach unten leuchtet.
»Näher«, sagt er und zieht Tick zu ihrem Erschrecken zu sich und dem Fahrstuhlschacht heran.
Ganz nah stehen sie einander nun und spähen gemeinsam in die spärlich, von einem dünnen Lichtstrahl erhellte Finsternis. Tick fühlt Hitze in ihren Eingeweiden und die Kälte, die aus dem Schacht kommt, auf ihrem Gesicht. Abermals überläuft sie Gänsehaut. Einerseits, weil Mika ihr so nahe steht, dass ihre Körper einander berühren, andererseits aus Grauen über die schier bodenlose Tiefe, in die Mikas Taschenlampe jetzt leuchtet.
»Aber wie?« kann Tick ihre Fassungslosigkeit nicht in Worte fassen.
Ihre Stimme hallt in dem tiefen Schacht nach, sodass sie schnell ihren Kopf aus ihm zieht und wieder auf einen erträglichen Abstand zu den Fahrstuhlschächten geht. Mika tut es ihr gleich und schaltet seine Taschenlampe aus.
»Wie es sein kann, dass wir uns im 14. Stockwerk befinden und der Schacht dennoch halbwegs gerade nach unten führt?« formt er ihre Frage aus.
Tick nickt und reibt sich die Oberarme. Zu spät bemerkt sie die Geste und nimmt ihre Arme wieder runter. Mika nickt verstehend.
»Ist beunruhigend, ich weiß. Als ich hier das erste Mal war, hat's mich auch ganz schön gegruselt.«
»Aber wie ist das möglich?« findet Tick wieder halbwegs zu ihrer gewohnten Fassung zurück. Mika zuckt die Schultern. Er klemmt seine Taschenlampe an seinem Gürtel fest und lässt den Mantel wieder zufallen.
200 Jahre sind eine lange Zeit«, sagt er gelassen. »Und die vielen Stürme haben ihr Übriges getan und die höher liegenden Gebiete im Westen und Osten abgetragen und Schicht um Schicht hierher verfrachtet. Wenn du also hier in diesem Teil der toten Stadt in eines der Bodenlöcher stürzt, dann tschüss und gute Reise.«
Mit einem Pfeifton lässt er seine Hand von Kopf auf Hüfthöhe sinken und bewegt dabei Mittel- und Zeigefinger wie die Beine einer fallenden Person. Mit einem Pufflaut lässt er seine Hand wieder nach oben schnellen. Sein gewohntes Feixen wächst hinter seiner Maske, als er Ticks entgeisterte Miene bemerkt.
»Keine Sorge, ich kenne mich hier aus. Wenn du bei mir bleibst, kann dir nichts passieren.«
Er zwinkert sie auf eine Weise an, die Tick gar nicht gefällt. »Bist du eigentlich immer so ein Spinner?«, fragt sie. »Oder bist du nur bei mir so?«
»Immer. Ausnahmslos. Man sagt, ich kam schon spinnert auf die Welt«, gibt Mika gelassen zurück und lässt sich wieder auf seinen Sitzplatz auf der umgestürzten Betonwand sinken. Die Beine überkreuzt, die Arme hinter dem Kopf verschränkt.
»Und du? Hast du einen Freund? Einen, der normaler ist als ich? Oder bin ich das erste männliche Wesen, mit dem du jemals in dunkle Höhlen gekrochen bist?«
Er grinst sie mit leicht gehobenem Kopf schelmisch durch das Plexiglas seiner Maske an. Tick verdreht die Augen und setzt sich wieder auf den Rest der zerbrochenen Säule. »Und was tust du so, wenn du in der Fabrik bist?«, ignoriert sie seine Frage. Mika setzt sich wieder auf. Seine lässig liegende Pose ist offenbar zu unbequem für ein Gespräch. Er zieht ein Bein an und stützt sich auf dem Knie ab. Zwischen seinem Stiefelrand und dem Saum seiner verrutschten Leinenhose kann Tick ein leicht behaartes Bein erkennen. Rasch schaut sie woanders hin, als der Anblick von Mikas nackter Haut ein seltsam heißes Gefühl in ihr auslöst.
»Ich arbeite«, gibt Mika nonchalant zurück.
»Sehr witzig«, mault Tick.
»Du verrätst mir nichts, ich verrate dir nichts«, zuckt Mika die Schultern und blickt ihr herausfordernd entgegen.
»Ich darf dir nichts sagen«, brummt Tick mit einem leicht schlechten Gewissen und weicht seinen Blick aus. »Es ist zu deinem Schutz und besser für dich.«
»Weil sonst was geschieht«, scheint er ihr kein Wort zu glauben. »Kommen dann Mama und Papa Tick aus ihren Erdlöchern und verkloppen mich?«
Tick sieht ihn lange an. Der Ernst in ihrem Blick scheint Mika umzustimmen.
»Okay, okay«, hebt er die Arme.
In seiner rechten Hand hält er... »Das gehört mir«, ruft Tick empört aus und springt auf.
»Ganz ruhig. Ich hatte nicht vor, es dir wegzunehmen. Ich dachte nur, es wäre vielleicht lustig, dir eine meiner besonderen, bemerkenswerten Fähigkeiten zu zeigen und damit ein wenig anzugeben. Und? Bist du beeindruckt?«
»Nein«, schnappt Tick. Sie eilt auf Mika zu und reißt ihm das Gerät aus der Hand, das er ihr vorhin, als sie so nahe beieinander standen, aus der Tasche ihres Umhangs genommen haben muss und verstaut es, bevor er es genauer in Augenschein nehmen kann. Mika zuckt die Schultern und lässt sich wieder etwas gemütlicher zurücksinken.
»Ziemlich schickes Teil, dein Bioscanner«, sagt er in anerkennendem Ton dumpf durch seine Maske. »Es muss sich um eine sehr späte Serie handeln, die mir entgangen ist«, »oder das Teil wurde von jemandem mit viel Ahnung weiterentwickelt«, sagt er.
Tick fühlt Alarmbereitschaft. Mika weiß, was ein Bioscanner ist. Sie hat ihn offenbar gehörig unterschätzt. »Und woher weißt du so viel über Scanner?«, fragt sie, um von sich und ihrem Scanner abzulenken, den Mika niemals hätte sehen dürfen.
»Damit kommen wir auf meine Arbeit in der Fabrik zu sprechen«, grinst er. »Ich bin so eine Art Techniker.«
Er zuckt die Schultern, als wäre es nicht der Rede wert. »Und was tust du dort als Techniker? Maschinen reparieren?«
»Könnte man so sagen.«
Er grinst hinter seiner Maske.
»Meine Spezialität ist es, Maschinen immer wieder aufs Neue zusammenzuflicken, bis es irgendwann Kravum macht.«
Das Wort untermalt er mit einer großen Geste.
»Und? Verrätst du mir, wo du dieses faszinierende Stück Technik da in deiner Tasche her hast? Und wenn du gerade dabei bist, wo du herkommst und wohin du immer gehst, geheimnisvolle Fremde mit dieser makellosen Haut und dem Atemfilter an deinem so wunderschönen weißen Hals?«
Tick lächelt dünn, fühlt aber, wie ihre Wangen rot werden. Seine Komplimente sind platt, wirken aber ärgerlicherweise. Vielleicht, weil niemand sie zuvor wunderschön genannt hat, und Mika nicht müde wird, sie auf diese eindringliche Art anzuschauen, die gefühlt durch alle Schichten ihrer Kleidung dringt. »Erzählst du mir von der Zentralkuppel?«,
lenkt sie von sich und technischen Fragen weg auf ein ganz anderes Thema.
»Was willst du wissen?«
fragt Mika ein wenig verwundert, als gäbe es darüber nun wirklich nichts zu bereden. Tick erinnert sich an ihren Besuch der zerstörten Kuppelstadt, an die einstigen Prunkbauten.
»Wie sind die Bewohner der Zentralkuppel so?« fragt sie.
Mikas Miene verzieht sich zu einem leicht angewiderten Ausdruck.
»Es sind Tyrannen. Gierig, egoistisch und ohne einen Funken Menschlichkeit im Leib.«
»Wirklich?« fragt Tick unbehaglich.
Mika schüttelt den Kopf und winkt mit einem dünnen Lächeln ab.
»Manche von denen sind echte Psychopathen. Aber die Mehrheit von ihnen ist einfach nur ignorant, selbstgefällig und dumm«, erklärt er in einem Ton, als wäre damit im Grunde alles Wissenswerte über sie gesagt.
»Dumm?« fragt Tick. »Wieso sollten sie dümmer als die Bewohner der Peripherkuppeln sein?«
Mika seufzt. Das Thema scheint er nicht besonders zu mögen.
»Kaum einer von denen verlässt die Zentralkuppel. Dafür haben sie ihre Lakaien. Sie bleiben unter sich in ihrer heilen Welt und blenden alles aus, das nicht da reinpasst. Für sie sind wir übrigen kaum mehr als Tiere, die man unter Kontrolle und beschäftigt halten muss. Ganz abgesehen davon, fügt er zynisch hinzu, dass es ohne uns Arbeitsvieh niemanden gäbe, der die Schmutzarbeiten übernimmt, die für unser aller Überleben notwendig sind.«
Er verzieht die Lippen.
»Wenn sie uns nicht mit Terror und Gewalt kleinhalten würden, könnten sie nicht mehr so leben, wie sie es jetzt tun. Und das wissen sie. Und für sie ist kein Preis, den wir zahlen, hoch genug, um sicherzustellen, dass alles weiterhin brav so bleibt, wie es ist.«
»Hast du sie?« fragt Tick weiter, gebannt von Mikas Erzählung. Sein ungewohnter Ernst gefällt ihr.
Mika zuckt die Schultern.
»Manchmal. Aber meistens sind sie einfach Teil meiner Welt, wie sie halt ist. Ich kann mich damit arrangieren, dass die Administration da ist und furchtbare Dinge tut, oder ich kann den Verstand verlieren. Die andere Möglichkeit wäre natürlich, im Kampf gegen sie mein Leben abzuschreiben. Aber so weit bin ich noch lange nicht. Ich denke, irgendwann gehe ich einfach fort von dort«, sagt Mika.
Sein nachdenklicher Blick heftet sich auf den Eingang ihres Verstecks, dessen Schatten ringsum tiefer geworden sind.
»Fort? Und wohin?« kann Tick ihre Skepsis nicht aus ihrer Stimme verbannen.
»Nach Süden«, antwortet Mika entspannt.
»Wozu das?« fragt Tick ungläubig. »Was hoffst du, dort zu finden? Außer den Tod, meine ich.«
Lange sieht Mika sie an. Dann wandert sein Blick zu Boden. Er beugt sich vor und hebt ein paar Betonkiesel auf, um sie einen nach dem anderen in den Raum zu werfen.
»Es gibt eine Legende«, sagt er. »Genau genommen gibt es zwei. Einmal die der Wüstenmenschen, wie dich. Und dann gibt es noch die Legende von einem Ort, an dem die Natur sich wieder erholt hat und gedeiht. Ein neues Eden. Hoffnung.«
Tick schüttelt den Kopf.
»Das ist Blödsinn«, sagt sie.
»Was?« fragt Mika, den Kopf ein wenig vorgereckt und mit einem schmalen Lächeln. »Das mit den Wüstenmenschen oder das mit der Hoffnung?«
In seinen Augen blitzt es herausfordernd.